das Bohrsche Atommodell. Aber was passiert nun ganz genau, wenn Materie Licht aussendet oder Licht aufnimmt? Um die Sache im Detail zu verstehen, ist es besser, sich keine großen komplizierten Dinge wie glühende Eisenstangen oder leuchtende Sterne anzusehen, sondern etwas möglichst Einfaches. Am besten ein einziges Atom. Und am allerbesten das einfachste Atom, das es gibt. Das Wasserstoffatom. Schon im 19. Jahrhundert, als von Quantenphysik noch keine Rede war, hatte man festgestellt, Wasserstoffatome können Licht absorbieren. Aber nur Licht mit ganz bestimmten Wellenlängen. Licht, das irgendeine andere Wellenlänge hat, ist den Wasserstoffatomen ziemlich egal. Niels Bohr versuchte das zu erklären und entwickelte im Jahr 1913 sein berühmtes Atommodell. Man wusste damals schon einiges über Atome. Sie bestehen aus einem winzigen positiv geladenen Atomkern und negativ geladenen Elektronen, die sich um diesen Kern herum bewegen. Aber wie? Davon hatte man noch keine Ahnung. Klar war jedenfalls, Elektronen und Atomkerne ziehen einander an, genau wie Sterne und Planeten einander anziehen. Kann man sich dann vielleicht ein Atom so ähnlich vorstellen wie ein Sonnensystem im Miniformat? Kann es sein, dass sich das Elektron auf einer ungefähr kreisförmigen Bahn um den Atomkern bewegt, so wie ein Planet um seinen Stern? Ganz so einfach ist es nicht. Denn man kannte damals schon die Gesetze der Elektrodynamik. Und die sagen uns, wenn sich ein elektrisch geladenes Objekt im Kreis bewegt, dann muss es Energie abstrahlen. Wenn aber das Elektron auf seiner Bahn um den Atomkern permanent Energie abstrahlen würde, dann wäre die Energie des Elektrons nach kurzer Zeit aufgebraucht. Es müsste abstürzen wie ein Flugzeug, dem der Treibstoff ausgeht. Auf einer spiralförmigen Bahn würde sich das Elektron kontinuierlich nach innen schrauben, bis es dann nach Sekundenbruchteilen mit dem Atomkern zusammenstößt. Offensichtlich ist das nicht der Fall, sonst wären wir nicht hier. Aber wie kann das sein? Niels Bohr meinte, vielleicht erlaubt die Natur einfach nur ganz bestimmte Elektronenbahnen um den Atomkern und alle anderen Bahnen sind physikalisch verboten. Diese Idee lässt sich begründen, wenn man weiß, dass Elektronen Welleneigenschaften haben. Wie kann man auf einer kreisrunden Elektronenbahn um den Atomkern eine Welle einzeichnen? Man sucht sich irgendwo einen Anfangspunkt aus und beginnt mit einer Wellenlinie. Doch nach einer vollen Runde muss das Ende der Welle wieder nahtlos an den Anfang der Welle anschließen. Wenn man mit einem Wellenberggipfel angefangen hat, kann man nicht nach einer Runde gerade in der Wellentalphase sein, denn sonst hätte die Elektronenwelle an dieser Stelle schließlich keinen eindeutigen Wert, sondern gleich zwei verschiedene. Das bedeutet, in diesen Kreis rund um den Atomkern muss exakt eine ganze Zahl von Wellenlängen passen. Die Kreisbahn kann eine Wellenlänge lang sein oder zwei oder 27, aber sicher nicht 2,4. Nur ganz bestimmte Kreise mit ganz bestimmten Längen sind erlaubt. Man kann sagen, die Länge der Elektronenbahn ist quantisiert. Bei Planeten, die um die Sonne kreisen, ist das anders. Hier müssen wir uns über Wellenlängen keine Gedanken machen. Theoretisch könnte man den Mars ein bisschen von der Sonne wegschieben und er würde sich immer noch auf einer physikalisch erlaubten Bahn befinden. Aber bei Elektronen ist so eine leicht verschobene Bahn unmöglich, behauptete Niels Bohr. Direkt neben einer erlaubten Elektronenbahn befindet sich eine verbotene Zone. Erst dann kommt irgendwann wieder die nächste erlaubte Elektronenbahn. Daher kann das Elektron nicht in einer kontinuierlich kleiner werdenden Spirale in den Atomkern stürzen. Es kann höchstens abrupt von einer erlaubten Bahn zu einer anderen erlaubten Bahn springen. Das nennt man dann einen Quantensprung. Dieses Atommodell war damals revolutionär. Niels Bohr konnte damit wunderbar erklären, warum ein Atom nur Licht mit ganz bestimmten Wellenlängen abstrahlen oder aufnehmen kann. Wenn wir ein Atom mit einem Lichtstrahl treffen, der genau die richtige Wellenlänge hat, um ein Elektron von seiner erlaubten Bahn auf die nächsthöhere erlaubte Bahn zu befördern, dann wird ein Photon dieses Lichtstrahls absorbiert und das Elektron erhält dadurch die nötige Energie, um die Bahn zu wechseln. Wenn man das Atom hingegen mit einer anderen Wellenlänge beleuchtet, die nicht zu irgendwelchen Elektronenbahnübergängen passt, dann passiert nichts. Mit einem solchen Photon kann das Elektron nichts anfangen. Umgekehrt kann das Atom nach diesem Modell auch Photonen abgeben. Wenn sich ein Elektron auf einer Bahn mit hoher Energie befindet und dann ganz spontan auf eine Bahn mit niedrigerer Energie hinunterwechselt, dann muss es die überschüssige Energie loswerden. Und das geschieht, indem es ein Photon aussendet. Dieses simple Atommodell ist wunderschön und höchst lehrreich. Das Problem daran ist nur, es stimmt nicht so wirklich. Das Bohrsche Atommodell ist sehr grob und unvollständig. Wenn man ehrlich ist, dann hat es mit der Wirklichkeit nicht besonders viel zu tun. In Niels Bohrs Gedankenbild hat das Elektron zwar eine Wellenlänge, aber es ist keine echte Welle. Es verteilt sich nicht im Raum, wie wir das zum Beispiel von Schallwellen kennen, sondern es bleibt brav auf einem exakt definierten Kreis, genau wie ein Planet. Das ist nur eine grobe Annäherung an die Wirklichkeit. Es gibt viele wichtige Fragen, auf die das Bohrsche Atommodell nicht einmal ansatzweise eine Antwort liefert. Zum Beispiel, was mit den Elektronen passiert, wenn zwei Atome eine chemische Bindung eingehen. Sinnvolle Ergebnisse liefert das Bohrsche Atommodell ausschließlich dann, wenn ein Atom nur ein einziges Elektron hat. Das ist beim Wasserstoffatom der Fall. Sobald man aber mehrere Elektronen gleichzeitig berücksichtigen will, bricht das Bohrsche Atommodell zusammen.